Castrum Mont Ségur. In dieser Nacht würde das Leben sie verlassen. Es würde ihnen aus den Höhlen ihrer Brust gerissen werden und ihre Gärten, die sie so liebevoll gepflegt hatten, würden zertrampelt und mit ihrem Blut getränkt die Ewigkeit hinter sich lassen müssen. Vor dem hochaufragenden Kalkkegel stand das entschlossene Heer der Inquisitoren und brüllte Forderungen in die schwankende Luft, die den Mont Ségur nicht erreichen konnten, gepaart mit Lügen, die aus ihren Mündern tropften und glühten, wie das Feuer selbst, das sich auch in ihren Augen spiegelte, und dass sie ihre Fußtruppen bereits mit reichlich Holz vorbereiten ließen. Die Katharer sollten brennen. Ihre Häresie sollte ausgelöscht werden, wie ein falsches Wort aus einem heiligen Manuskript. Eudes de Derascon, ein weltlicher Schreiber im Dienste des Bischofs der Katharer, Gilabert de Castres, stand auf den Zinnen und beobachtete das heranziehende Heer. Noch war er nicht panisch, aber etwas beunruhigt. Es gab Vorkehrungen, die einer Belagerung standhalten würden, und das für eine lange Zeit. Er war vor 3 Jahren aus dem äußerst sumpfigen Arles, wo er Pergamente für das Haus Barcelona kopierte, nach Mont Ségur gekommen, auf der Flucht vor Fragen, die er sich selbst gestellt hatte. Fragen über die Natur der Wirklichkeit, über das, was hinter den Schleiern der wahrnehmbaren Welt lauerte. Die Katharer hatten Antworten versprochen, die den Dominikanern ein Dorn im Auge waren. Er aber war interessiert an der Sache der Albingenser, aber statt einer Antwort hatten sich ihm nur tiefere, verstörendere Fragen aufgedrängt. Niemand entkam den Händen der Inquisition, die, einmal der Folter verfallen, sich für immer an den Qualen der zerbrechenden Körper ergötzte und ihre ganze Aufmerksamkeit und ihr Leben den Strömen des Blutes und dem Gesang des Todes widmete. Die Folterknechte hatten ihre eigene Sprache entwickelt, eine Grammatik des Schmerzes, eine Syntax aus blanken Schreien. Eudes hatte davon reichlich gehört, von jenen, die aus den Kerkern der Inquisition entkommen waren, obwohl ihm nicht klar war, wie das hatte möglich sein können, ihre Körper gebrochen, ihre Geister in Stücke gerissen. Die Furcht hatte sich schon wie ein Tuch über die Burg gelegt, da war das Trampeln der teuflischen Hufe, der Rhythmus des Verderbens, noch nicht zu hören gewesen. Ein Schatten ging um. Er kannte bereits aus Arles die Geschichten von Schatten ohne Körper, die von Nachtwächtern gesehen worden waren, aber es gab überall im Süden Frankreichs Predigtsammlungen, die ausdrücklich von Schatten sprachen, die um Klöster herumschlichen und ihrer Natur gemäß durch Wände gehen konnten. Er kam zwar angeblich in warnender Absicht als Vorbote der Nacht, blieb aber wohl in Mont Ségur, um seine Legende zu bewahren. Er materialisierte sich stets zwischen den Zinnen und wies in die weite Ebene des Tales, kaum als menschliche Form auszumachen. Eudes hatte ihn zum ersten Mal vor 2 Wochen bemerkt, in jener Nacht, als der letzte Perfekti vom Blut des Grals getrunken hatte und nicht mehr als Mensch zurückgekehrt war. Die Unruhe wuchs schon allein deshalb, weil niemand zu ergründen vermochte, was der Schatten von den Menschen wollte, die hier ihrer täglichen Arbeit nachgingen und sich von allem irdischen Treiben außer ihrem eigenen fernhielten. Sie waren Katharer, Reine, wie sie sich nannten, und versuchten mit ihren Perfekti eine Brücke ins Jenseits zu schlagen, das nicht mit einem christlichen Jenseits oder dem Himmel der Katholiken zu tun hatte, sondern dorthin, wo die alten Götter wohnten, dunkle, brütende Wesen, die existierten, bevor die Kirche ihren einzigen Gott mit Feuer und Schwert durchsetzte. Sie suchten den Übergang schon sehr lange. Seit Generationen trugen sie ein geheimes Wissen wie die Last schwerer Knochen mit sich. Das Wissen war aus dem Osten gekommen, mit den Kreuzfahrern, aber es war älter als das Christentum, älter als Babylon, älter vielleicht als die Menschheit selbst, die sich an ihre Anfänge nicht erinnert und deshalb ein Possenspiel daraus machte. Ein Gelehrter namens Quiot der Provence hatte in Toledo in arabischen und heidnischen Schriften vom Gral gelesen, machte sich auf nach Akkon und entwendete ihn aus einer Bibliothek unter der Stadt, wo die Texte in einer Sprache geschrieben waren, die niemand mehr sprach und auf die sich die Tempelritter mehr konzentrierten als auf eine einfache Schale. Aber die fragmentarischen und hastig ausgeführten Bilder verstand man auch ohne Worte. zyklopische Städte, die so, wie sie gezeichnet waren, nicht von Menschen erbaut worden sein konnten, Wesen mit tausend Formen, die spukhafter Fantasterei zuzuschreiben waren, und Namen, die angeblich die Zunge verbrannten, wenn man sie aussprach und keine Vorkehrungen getroffen hatte. Oed vermutete, dass der Bischof genau deshalb nach ihm geschickt hatte. Die magische Schale füllte sich manchmal tatsächlich aus unbekannten Gründen und zu noch weniger durchsichtigen Zeiten mit Blut, das allerdings nicht menschlich sein konnte. Oed hatte es untersuchen dürfen unter dem flackernden Licht einer Kerze. Mit den bescheidenen Kenntnissen, die er von einem arabischen Arzt gelernt hatte, was nicht viel war. Aber er erkannte, dass es in einem dunklen Blau schimmerte und dabei dicker war als das Blut bekannter Geschöpfe. Es schien ihm nicht wie das Blut des Erlösers. Es roch nach Salz und nach den Tiefen des Ozeans, nach uralten dumpfen Schichten, wo das Licht nie hinlangte. Doch darüber hinaus bewirkte die Flüssigkeit nichts, außer einem seherischen Rausch, der die Gestalt veränderte, und niemanden bei klarem Verstand beließ. Die Perfekti, die davon tranken, kamen nicht direkt um. Ihr Herz schlug weiter, ihre Lungen pumpten Luft, aber etwas in ihren Augen und in ihrem Geist erlosch oder machte dort Platz für etwas ganz anderes. Sie sprachen dann in Zungen, die niemand verstand, brappelten Worte, die sich in chaotischen Kritzeleien niederschlugen. Vor allem erholten sie sich nicht mehr. Vielleicht war ihnen der Kelch nicht wohlgesonnen. Vielleicht waren ihre Perfekti zu schwach, um das Geheimnis ihrer Visionen zu durchschauen, und wurden mitgerissen, weil ihr Verstand dem Wahnsinn, den sie erblickten, nicht gewachsen war. Was mochte diese andere Welt sein? Die Fragen kreisten durch die Gemäuer wie irre gewordene Vögel. Warum öffnete sich diese andere Welt nicht wie eine Blume, die den Sonnenstrahlen lauscht? Waren sie alle näher an der Verdammnis, als in den Genuss des Geheimnisses eines Gartens zu gelangen, der sich weigerte, sich zu verfestigen? Musste man sich wirklich seiner selbst entledigen, um in einen ewigen Traum einzutreten? Die Erde begann zu beben. Der große Staub folgte dem Heer des Ügüd Akis und formte vergängliche Fratzen hinter dem gewaltigen Pulk. Wie eine Welle aus Verderben wälzte sich die Armee heran, ein eiserner Wurm, der die Landschaft verschlang. Oed sah den nahenden Wirbel zuerst, sah das nahende Glimmen der Rüstungen im Sonnenlicht und ahnte das Ende aller Flucht voraus. Ihr magischer Kelch würde ihnen jetzt nichts mehr helfen. Die dem giftigen Blut erlegenen Perfekti hatten es bis jetzt nicht geschafft, ein Tor zu öffnen, diese glorreiche Brücke von der anderen Seite heranzuschaffen. 12 hatten vom Blut getrunken, 12 hatten den Übergang versucht. Keiner war vollständig zurückgekehrt. Oed hatte von einer fremden Stadt geträumt. Die Türme ragten in unmöglichen Winkeln auf. Die Straßen verliefen in Richtungen, die sich dann im Nichts verloren. Und überall war Wasser. Oder etwas, das wie Wasser aussah, aber unmöglich, welches sein konnte. Es schwappte träge und kompakt an verkrusteten Ufern, umrundete urzeitliche Kontinente ohne erkennbares Leben. Vielleicht führte die ersehnte Brücke genau an diesen Ort. Wie ungemein stärker wäre dagegen die endgültige Freiheit der Seele. Die Perfekti erinnerten sich vielleicht nicht mehr an ihre Brüder. Das Leben, das sie hinter sich gebracht hatten, erschien ihnen in ihrem neuen Dasein selbst wie ein verblassender Traum. Vielleicht war die Rückkehr unmöglich, weil die Gesetze dieser anderen Welt keine Umkehr kannten. »Wohin ziehen meine Worte, wenn ich spreche?« sagte Oed laut in die wachsende Stille hinein. Die Frage hatte ihn seit Wochen verfolgt, weil er zu bemerken schien, dass sich Worte nicht einfach auflösten, sondern zurückkamen und ihre ausgesprochene Bedeutung einforderten, bevor sie sich dazu herabließen, eine Antwort zu geben. Vielleicht verstand er sie nicht. Die Luft selbst schien seine Frage zu verschlucken oder zu speichern. Es gab Stellen in der Burg, wo man Echos hörte von Gesprächen, die nie stattgefunden hatten oder die in der Zukunft stattfinden würden. Die bekannten kosmischen Gesetze waren in einem Maße beschädigt, dass sich nur noch unklare Aussagen treffen ließen. Es wurde Zeit, die wenigen Kämpfer zu alarmieren. Pierre Roger de Mirepoix, der Anführer der Verteidiger, war ein Mann, den Oed zugleich bewunderte und fürchtete. In Avignonette hatte Pierre in einer Nacht- und Nebelaktion den Kopf des Inquisitors Guillaume Arnaud an sich gebracht. Natürlich musste er ihn vorher erst abschneiden Und natürlich musste er vorher erst eindringen in ein, zugegeben, nicht besonders gesichertes Gebäude. Es ahnte einfach niemand, dass sich jemand mit der Inquisition anlegen könnte. Fortan trank er seine Getränke, die heißen und die kalten gleichermaßen, aus der Schädelkalotte, aus der er sich eine schöne Schale geschnitzt hatte. Dieser Mann kannte keine Furcht und keine Gnade. Er hatte die Dunkelheit gesehen, die im Herzen der Menschen wohnte, und er hatte beschlossen, sie zu umarmen. Seine etwa 200 ebenfalls skrupellosen Männer reichten aus, um das ganze Languedoc davon abzuhalten, den kuppelartigen Felsen zu betreten, den sie hier eine Burg nannten. Dennoch würden sie dazu gezwungen werden, etwas Schlimmeres zu tun, auszuharren. Der Hunger war ein geduldiger Feind, geduldiger als jeder Inquisitor, aber auch ein guter Inspirator. Am Brunnen begegneten Oed die fragenden Blicke der Credents, der einfachen Gläubigen. Ihre Augen waren das Zierbild einer Herde Schafe, die ihm überallhin gefolgt wären, nur weil er gesehen hatte, was er gesehen hatte. Ein seltsamer Ruhm, der ausschließlich auf Gerüchten beruhte. Er hätte ihnen die Skepsis gewünscht, die einem Fremden entgegenschlagen sollte, wenn er mit Feder und Tinte bewehrt in die höchsten Ebenen eindringen konnte. Unsere Zunft hat eindeutig etwas mit der Wirklichkeit zu tun, die sie erdulden müssen oder glauben, erdulden zu wollen, dachte Oed. Dennoch lag in ihren fatalen Gesichtszügen bereits das Aufbegehren, die Weigerung, das Unvermeidliche zu akzeptieren. »Die Dämonen kommen«, rief er mit fester Stimme, weil ihm kein anderer Satz einfiel, der in dieser Situation alles auf einmal ausdrückte. Jeder würde jetzt seinen eigenen Dämon kommen sehen, und auch sie waren Legion. Aber in seinem Kopf formte sich ein anderer Satzfetzen, begleiteten seine eigenen Worte in einer Sprache, die älter war als das Gestammel aller menschlichen Sprachen. Worte, die er nie vernommen hatte, die aber trotzdem in ihm wühlten, wie eine Erinnerung an etwas, das noch nicht geschehen war und entweder die Zerrissenheit oder das Schließen des Kreises mit sich brachte. Ein merkwürdiges Kreischen, wie aus weiter Ferne. Es begann meist in der Ferne seiner Wahrnehmung. Ein gutturales Zischeln und eine Stimme, die sich anhörte, als hätte man von einer Ziege gefordert, trotz begrenzter Bewegungsmöglichkeit im Maul einen komplexen Satz zu sprechen, der dadurch keine Konsonanten aufweist. Er wandte sich der Burgkapelle zu und lief los. Hinter ihm brach ein unruhiges Murren aus, durchzogen von leisen Gebeten und unterdrücktem Schluchzen. Die Dämonen kamen tatsächlich, aber sie waren auch schon lange hier, und sie wussten nicht, dass der jeweils andere sie für Dämonen hielt. Im Innern der Kapelle war es wohltuend kühl. Ein immer gleiches, steinernes Klima strahlte Ruhe aus, denn die Steine vergessen nichts. Ihre mineralische Existenz hindert sie daran. Ihre Erinnerungen fließen langsam. Geduld macht sie unsterblich. Wenn der Dunst an ihnen reibt, erklären sie sich bereit, flüchtige, ikonische Gedanken abzusondern. Sie sind die Archivare der Zeit. Und manchmal lassen sie ein geflüstertes Wort entkommen, noch öfter aber ein schallendes Echo, dem man besser nicht folgt. Keine Heiterkeit findet sich dort, wo es endet. Es war eine trügerische Ruhe, dachte Oed, wie die Ruhe auf der Oberfläche eines Sees, unter dem etwas Unaussprechliches lauert. Man kann es spüren, aber es zeigt erst dann seine Bereitschaft, nach oben zu kommen, wenn die Angst am größten ist. Gilabert de Castres, der Bischof der Katharer, stand vor einem Steintisch, der mit Perlenstickereien geschmückt war. Er war ein alter Mann von über 70 Jahren, aber sein Rücken war gerade und seine Augen klar. Er betrachtete die Gralsschale in tiefem Nachdenken versunken und drehte sich nicht um. Oed kannte ihn seit 3 Jahren, aber er hatte das Gefühl, den Mann überhaupt nicht zu verstehen. Gilabert sprach selten von seiner Vergangenheit. Nur einmal hatte er erwähnt, dass er als junger Mann in Konstantinopel gewesen war, vor dem Fall der Stadt. Was er dort gesehen hatte, sagte er nie. »Wir werden ins Feuer gehen«, flüsterte der Bischof schließlich, als hätte er Oeds Anwesenheit die ganze Zeit über gespürt. Seine Stimme war ruhig und konnte sich einer gewissen Heiterkeit nicht erwehren. »Und es wird uns nichts ausmachen.« Mit einem Ruck drehte er sich um und klatschte in die Hände. »Die Schale trägt schon lange kein Blut mehr. Wir werden also nicht alle davon trinken können, um die Brücke zu finden.« Das war die Hoffnung vieler, und jetzt war sie es nicht mehr. Die Flammen der zahlreichen leuchtenden Fackeln tanzten synchron und warfen so manche schattenhafte Fratze an die kahlen Steinwände. Auch sie hatten eine Stimme. Ein ihm bekanntes, merkwürdiges Singen drang leise an Öds Ohren, das die Grundmauern der Burg abzusuchen schien. Es wirbelte um ihn herum wie ein Schwarm wild gewordener Fliegen, die unerwartet auf einen entsetzlich stinkenden Kadaver gestoßen sind. Er hatte gelernt, es zu ignorieren und den Klängen nur anfänglich gelauscht. Aber manchmal, in stillen Momenten, hörte er sie deutlich und fand keine Möglichkeit, die Angst draußen zu behalten. Er hörte mehr, als dass er sah. Intervalle, die dem menschlichen Ohr durch ihre abnorme Frequenz Schmerzen verursachten, die aber trotzdem eine schreckliche Schönheit besaßen. »Ich habe diese Speisung nie verstanden«, sagte Öd und wartete, was ihm das Oberhaupt der Katharer zu sagen hatte. Gilaberts Gesicht war eingefallen, um nicht zu sagen nahezu mumifiziert, gezeichnet von schlaflosen, aber nicht traumlosen Nächten und dem Gewicht einer Gewissheit, kaum etwas außer der eigenen Gedanken in der Hand zu haben. Er lächelte müde. Das kurze Aufflammen der Heiterkeit war schnell wieder in sich zusammengebrochen. »Ich wollte es euch nicht sagen. Tatsächlich wollte ich es niemandem sagen, aber es ist der falsche Kelch. Es ist nicht der, weshalb sie kommen.« Öd verspürte ein Glühen in seiner Brust. »Ich nehme an, sie kommen wegen unserer Rebellion«, hauchte er in die Kühle hinein, als wäre besagte Rebellion nicht genau das, was sie dachten und waren, was sie schließlich ausmachte. Er hatte das Gefühl, seinen Atem sehen zu können, so wie es die Wintervölker berichten. »Wohin ziehen meine Worte, wenn ich spreche?« Die Frage kehrte regelmäßig zu ihm zurück. Einmal ausgesprochen, verließen sie die Welt nicht mehr, reicherten sich dafür aber in einer Dimension an, die parallel zu unserer verlief und die regelmäßig einblutete. Sprechen davon nicht die Dichter, dass ihre Worte nicht aus ihnen heraus, sondern in sie hineingeraten? Gilabert bedeutete ihm näher zu treten. »Das Buch von den zwei Prinzipien sagt es uns.« Er deutete hinter sich auf den Kelch. »Es gibt hier nichts, das wir fürchten müssten. Wie kann ein irdisches Ding unseren ruhelosen Geist füttern? Der Schöpfer der sichtbaren materiellen Welt hat ein Gefängnis der Seelen erschaffen, eine Quelle von Täuschung, Leid und Tod. Ihr scheint erzürnt zu sein. Soll ich euch eine Kalligraphie verfassen?« Er fragte lieber nicht gleich, warum er eigentlich hier war. Wenn das hier nicht der Gral war, bedeutete das nichts Gutes. So viel ahnte er bereits. Der Bischof winkte ab. In seinem neuen Lächeln lag etwas Beunruhigendes. »Der Kelch hat unsere Zauberer getötet. Oder besser gesagt, er hat sie verwandelt. Sie sind nicht mehr das, was sie waren. Aber sie sind auch nicht tot im üblichen Sinne.« Er machte eine Pause. Öd hörte das Singen lauter werden. Es schien aus den Wänden selbst zu kommen, und er wusste, dass auch in Wänden Dinge hausten, über die er nicht nachdenken wollte. Er wusste all das, was der Bischof ihm mitteilte, schon längst, und was er nicht wissen konnte, vermutete er aufgrund vieler fragmentierter Teile zurecht. Ein Zugeständnis, das ihm das Amt des Schreibers einbrachte. Aber jetzt hörte er es zum ersten Mal laut ausgesprochen. Öd hatte manche der Texte gelesen, die von den verwandelten Perfekti produziert wurden. Beschreibungen von Städten, die in hyperbolischen Winkeln gebaut waren. Von Wesen, die gleichzeitig in mehreren Dimensionen existierten. Von einem Boten, der in 1000 Formen erschien und dessen wahre Gestalt kein sterblicher Geist erfassen konnte. Das waren die Passagen, die auch für ihn bestimmt waren, die in einer ihm zugänglichen Sprache notiert waren. Denn es gab nur eine einzige lange Tintenschlange, unterbrochen nur vom Tausch des Pergamentbogens. »Wir brauchen diese Brücke«, fuhr Gilabert fort, »aber vor allem brauchen wir Zeit. Diese Schale wird für alle, die sie besitzen, ein Fluch sein. Der Gral wird sie in die Irre führen und annehmen lassen, sie hielten einen Teil des Paradieses in den Händen. Wir müssen verhindern, dass sie selbst ihre eigenen Zauberer auf die andere Seite schicken können. Diese Hunde dürfen unser Geheimnis niemals lüften.« Und damit meinte er die Fähigkeit, in den Träumen selbst zu leben, denn offensichtlich hatten sie ihr Wissen von den Tuatha De Danann und ihrem Gott Dagon, der mit seinem Gefäß die Toten zurück ins Leben führte. Doch es war ein fremdes Leben, ein Leben in geistiger Umnachtung, eine Existenz der höchsten Weisheit, die für sterbliche Geister zu viel war. Öd fühlte, wie sich sein Magen zusammenzog. »Und unsere Perfekti?« Was ist mit ihnen geschehen? Die Perfekti haben getrunken und dann versucht, zurückzukommen. Aber ein Teil von ihnen ist in diesen Gestaden geblieben oder ein Teil von dort ist in sie gekommen und hat sich dort eingenistet. Solche Tore funktionieren auf zweierlei Arten. Ich weiß es nicht genau. Was ich aber weiß, ist, dass sie jetzt ein Buch diktieren, das alle Sprachen enthält. Nicht nur die menschlichen Sprachen, sondern auch die Sprachen der Alten. Die Sprachen, mit denen die Wirklichkeit selbst gesprochen wird. Der Priester führte ihn zu einer stinkenden, von Schimmel bedeckten Treppe, die hinter der Malerei des himmlischen Jerusalem verborgen lag. Die Täuschung war perfekt. Niemand hätte dort einen Durchgang gesucht, obwohl er inmitten der idealisierten Stadt lag. »Die Geburt ist die größte Mühe, nicht der Tod«, sagte Gilabert, während sie die grob behauenen Stufen hinabstiegen, die an alte, zersplitterte Zähne erinnerten. »Nur fehlt uns die Erinnerung, und das macht uns selig. Dieser Abstieg ist eine zweite Geburt, Öd. Ihr werdet nicht mehr derselbe sein, wenn wir wieder nach oben kommen.« Die Treppen waren eng und rutschig. Öd musste sich an den Wänden abstützen. Seine Hand kam mit etwas Feuchtem, Glitschigem in Berührung und sein Ekel überstieg für einen kurzen Augenblick seine Furcht. Im Licht der Fackel sah er, dass die Wände nicht nur schwitzten, sie sonderten tatsächlich ein unbekanntes Sekret ab, das im Fackellicht grünlich phosphoreszierte. Wie verwesende Fische, die sich in einer Kaverne langsam auflösten und dabei einen Gestank verbreiteten, dem man in seiner Rohheit nichts entgegenzusetzen hatte. »Was ist das?« flüsterte er und besah sich seine Hände, die jetzt aussahen, als wären sie mit flüssigem Moos bedeckt. »Leben«, sagte Gilabert nur, »oder etwas, das einmal Leben war.« Dem alten Mann schien das alles nichts auszumachen. »Die Grenzen verschwimmen hier unten. Dieser Schatten, vor dem sich die Frauen fürchten und die Männer versuchen zu verschweigen, berührt diese Orte. Ich nehme an, es ist ein Plasma, aus dem er schließlich selbst besteht. Überall auf der Welt gibt es solche Stellen, Orte, wo seine Präsenz die Realität verformt, wo die Grenzen dünn sind, wo die verschwiegene Welt sich vor unserer verbirgt. Sie stiegen tiefer. Auch die Luft, die sich unter dem Gestank verbarg, wurde dicker und schwerer zu atmen. Öd hatte das Gefühl, gegen einen klammen Widerstand anzuwarten. Das Singen war jetzt deutlich hörbar, eine polyphone Kakophonie, die seinen Schädel vibrieren ließ und die er jetzt nicht mehr nur als akustische Einbildung von sich weisen konnte. Diesen in den rohen Stein gehauenen Tunnel musste es schon länger geben als die Befestigung des Lokalherrn Raymond de Periel, der sich Mühe gab, die Burg uneinnehmbar zu machen, insofern man keine irdischen Bedürfnisse mehr hatte. Nach einer schwindelnden Abwärtsspirale, Öd zählte 1200 Stufen, verlor dann den Überblick, betraten sie wieder einen ebenerdigen Boden, der ebenfalls nur grob aus dem Fels gehauen war. Die Schwärze war trotz der Fackel des Bischofs kaum zu durchdringen, und Öd fragte sich, ob tief unter der Erde das Licht grundsätzlich seine Bedeutung verlor. Und als hätte der Bischof wieder einmal seine Gedanken erraten, sagte er, »Wir sind jetzt tatsächlich tief unter den Fundamenten der Burg, tiefer als die Katakomben, in Schichten, die nie das Licht gesehen haben.« Nun, außer meiner Fackel hier. Die Wände sonderten noch mehr dieses flüssigen Schleiers ab, schwitzten in die Ewigkeit hinein. Öd berührte sie nicht mehr. Das moosig-flüssige Gefühl machte ihn schaudern. »Wohin ziehen meine Worte, wenn ich spreche?« murmelte er, bemerkte es aber zunächst nicht. Seine Stimme klang falsch hier unten, und er war sich in kürzester Zeit selbst fremd geworden. »Sie fallen«, sagte Gilabert, ohne sich umzudrehen. »Sie fallen in die Tiefe. Und dort unten gibt es etwas, das sie auffängt, etwas, das zuhört.« Öd fühlte sich schwach. Ein dumpfes Gefühl bemächtigte sich seines Denkens. Es war, als würde sein Bewusstsein durch mehrere Schichten Stoff gedämpft. Die Luft hier unten trug Sporen oder eigene Gedanken. Könnten sie nicht die Welt erobern, dieses elendige Jammertal, das die Menschen aus der Schöpfung herausgebrochen hatten, erneut einnehmen?